Radio 3. Das Gespräch.
Die Straßenlaterne ist auch etwas, mit dem ich sehr verbunden bin. Das war dann sowas wie meine Nachttischlampe, unter der ich geschrieben habe. So lange, bis irgendwann die Hände gezittert haben, weil es war so kalt, dass ich dann irgendwann so dasselbe Großdruckbuchstabengekritzel hatte, wie als ich angefangen habe zu schreiben als Kind.
Die Straßenlaterne als Nachttischlampe. Klingt romantisch, vor allem wenn man an einen lauen Sommerabend denkt. Dominik Bloh hat aber nicht nur im Sommer unter Straßenlaternen geschrieben, sondern auch im Winter. 10 Jahre lang hat er in Hamburg auf der Straße gelebt, dann hat ihm eine Verkettung glücklicher Zufälle eine Wohnung beschert. Ganz hinter sich gelassen hat er die Obdachlosigkeit allerdings nicht. Die Straße im Kopf heißt das Buch, das vor wenigen Tagen erschienen ist. Es ist sein zweites. Das erste, in dem er von seinen Erfahrungen als Obdachloser erzählt, hat ihn vor 7 Jahren zu einem Bestseller-Autor gemacht. Umso schöner, dass er sich die Zeit genommen hat, zum Jens Studio zu kommen. Mein Name ist Matthias Bertsch. Schön, dass Sie zuhören und schön, dass Sie da sind, Herr Bloh.
Guten Tag, ich freue mich.
Sie sind beim Frühstücksfernsehen gewesen, bei Sat.1, jetzt hier beim RBB im Studio. Wie fühlt sich das an als jemand, der quasi unter der Rubrik vom Obdachlosen zum Spiegel-Bestseller-Autor unterwegs ist? Was ist das für ein Gefühl?
Das fühlt sich auf jeden Fall auch noch nach 8 Jahren von der Straße weg und auch seit 7 Jahren Bestseller-Autor immer noch komplett verrückt an. Es ist surreal. Ich habe vor kurzem im Hotel gesessen, da hat die Sonne noch richtig schön geschienen. Ich saß auf der Terrasse, habe einen Milchkaffee getrunken und dann dachte ich, ey, was war denn vor 10 Jahren? Da war einfach gar nichts. Und plötzlich kann ich genau sowas tun. Ich bin unterwegs, ich hatte meine Zeit, da dachte ich, komme nie mehr aus meinem Teufelskreis raus. Ich wusste nicht mal, ob ich mal 30 Jahre alt werde. Und heute hat sich also vieles verändert und ich muss das selber immer noch einordnen und darauf klarkommen.
Haben Sie das Gefühl, in einer dieser beiden Welten sind Sie deutlich mehr zu Hause? Und ich würde erst mal annehmen, naja, in der, die später gekommen ist, also die jetzige Realität, die auch die angenehmere ist.
Das eine ist auf jeden Fall, dass heute alles besser ist als früher. Das andere ist aber, würde ich schon sagen, dass die Straße nach wie vor der Mittelpunkt meines Lebens ist. Und ich bin heute hier auch wegen meinem zweiten Buch, das heißt Die Straße ist im Kopf, um auch zu erzählen, wie das Ankommen ist. Also wie das überhaupt funktioniert, wenn man mal ohne Obdach war, wieder einen eigenen Wohnraum zu finden. Das funktioniert nicht von heute auf morgen, wieder in so ein geregeltes Leben zu kommen. Das musste ich tatsächlich wieder neu lernen und herausfinden.
Sie sind 2005 als noch 16-Jähriger quasi auf die Straße gekommen. Wie ist das passiert?
Ja, ich war jugendlich, als ich obdachlos geworden bin. Und in meinem Fall, wie ich denke, dass das einfach so ist, ist es unverschuldet passiert. Ich hatte eine ziemlich zerrissene Familiengeschichte und ganz am Ende war es eigentlich nur noch meine Mutter, mein Bruder und ich. Wir waren zu dritt, sind 98 nach Hamburg gezogen. Meine Mutter hat es schwer, alleinerziehend, hat einen sozialen Beruf ausgeübt, war Krankenpflegerin, Rufbereitschaft, Schichtdienst, also wirklich harte Arbeit und dazu noch 2 kleine Kinder im Haus. Sie konnte das irgendwann nicht mehr, ja. Sie hat ihre Arbeit nicht mehr geschafft, ist krank geworden. Es fing an mit Depressionen, das endete in der Schizophrenie. Und sie war so überfordert, dass sie entschlossen hat, nicht mehr länger meine Mutter sein zu können. Und sie hat ihre Vormundschaft abgelegt. Und mit dieser schweren Entscheidung hat sie den noch für mich schwerwiegenderen Entschluss gefasst, nicht abzuwarten, bis da jemand als Obhut Verantwortung übernommen hat, sondern sie kam in einer Nacht in mein Zimmer, hat gesagt, ich kann nicht mehr mit dir unter einem Dach wohnen. Du musst raus. Da hatte ich dann noch 1 Stunde Zeit, habe 2 Koffer zusammengepackt und damit meine ersten Schritte auf die Straße gemacht.
Das ist knapp 20 Jahre her. Das war im Februar 2005. Wie ist das? Sie sind noch nicht doppelt so alt. Also Sie sind 36. Das heißt, es ist schon mehr als die Hälfte Ihres Lebens her. Ist das noch sehr präsent, diese erste Nacht oder dieses... Ja, ich kann es mir kaum vorstellen, dieses Zuhause von der eigenen Mutter vor die Tür gesetzt zu werden.
Das war's. Und das war es auch für mich. Und als Jugendlicher habe ich natürlich auch noch nicht so die Krankheit verstanden, was das alles mit sich bringt. Ich bin von der Schule gekommen, da lag sie im Bett und eigentlich hat die Sonne geschienen, es war dunkel und ich meinte doch, ey, mach die Verdunklung hoch, zieh dir was an, geh raus. Was ist denn los? Und konnte das erst nicht richtig kapieren, was da vor sich geht. Und auch die ersten Monate auf der Straße habe ich eigentlich immer nur gedacht, ey, warum macht meine Mama das? Was habe ich meiner Mama angetan, dass sie so zu mir ist? Und das waren immer Fragen, die mich beschäftigt haben. Und jetzt ist es so, dass ich letztes Jahr so alt war wie meine Mutter damals, als sie mich vor die Tür gesetzt hat. Und das war natürlich ein spannendes Jahr der Reflexion. Und ich habe nochmal versucht, die Beweggründe herauszufinden. Ich kann das ja auch immer nur vermuten. Aber ich glaube, dass das einer der härtesten Entscheidungen ist, die man im Leben fällen kann. Und ich gebe meiner Mutter keine Schuld dafür, was damals passiert ist. Ich gebe den Männern die Schuld, die sie schlecht behandelt haben, die sie in toxischen Beziehungen geführt haben, die sie in eine Co-Abhängigkeit gebracht haben. Ich gebe der Arbeit die Schuld, ja, dass Menschen auch gerade dann, wenn sie eigentlich Gutes tun wollen und anderen helfen, zermürbt werden, so weit, dass sie irgendwann kaputt gehen daran. Ich gebe Schuld den Institutionen wie dem Kinder- und Jugendnotdienst, dem Jugendamt, der Familienbehörde, die mich einfach über Jahre hinweg von einem Amt zur nächsten Behörde geschickt haben und gesagt haben, hey, wir können nichts für dich tun, da ist jemand anders zuständig.
Sie haben Ihren leiblichen Vater nie kennengelernt. Ihr Stiefvater war ziemlich gewalttätig. Das schreiben Sie in diesem Buch, was Sie 2017 veröffentlicht haben, Unter Palmen aus Stahl. Wie haben Sie denn die ersten Tage, Wochen im Winter 2005 dann gelebt oder überlebt?
Ja, ich finde es wichtig, die Straße ist Überleben tatsächlich. Das sind zwei Welten, das eine ist das Leben, das andere ist das Überleben. Und wenn einem dann wirklich mal so das passiert, dass einem alles weggerissen wird, dann war das in meinem Fall so, das Letzte, was ich noch kannte, war die Umgebung. Also um unsere Wohnung herum. Da kommt ja jetzt niemand zu mir und sagt, ey, du bist jetzt draußen, ich erkläre dir jetzt, wie das hier alles funktioniert, sondern erstmal war mein Ausgangspunkt meine Wohnung und in den ersten Monaten war das auch einfach der Radius, in dem ich mich umgeben habe, weil die Parkbank kannte ich, den Park, wo ich war, den kannte ich. Deshalb die erste Zeit war es, ich habe von Balkonen ganz oft so Decken geklaut, Kissen geklaut und dann bin ich in den Stadtpark gegangen und habe mich dann da auf die Wiese gelegt und versucht einzudecken mit den Sachen, die ich irgendwo mir genommen habe. Und mit der Zeit wird aber dann auch klar so, ey, das funktioniert so nicht und dann laufen die Wege automatisch an zentralere Orte. Aber es hat, glaube ich, ein Jahr gedauert, bis ich so erstmal am Hauptbahnhof ankam, dann nochmal 3 Jahre, bis es weiterging Richtung Kiez. Und ganz zum Schluss, die letzten 3 Winter, habe ich dann in dem Park verbracht, wie auch das erste Buch eigentlich heißt, Unter Palmen aus Stahl, ist ortsbezogen. Das ist direkt am Fischmarkt und da habe ich mich aufgehalten und da hat sich dann aber auch viel verändert.
Das heißt aber, Sie haben die meisten dieser Nächte draußen verbracht.
Ich war draußen. In 10 Jahren, ich habe alles gemacht, also von Couchsurfen bis irgendwo mal die Möglichkeit gehabt, in einem Hotel zu übernachten, wenn ich irgendwo mal ein bisschen mehr Geld gemacht habe. Die Bandbreite ist sehr groß, aber draußen schlafen, das war schon das Härteste einfach. Es ist so kalt, dass zum Teil mein Schlafsack steif war, weil der einfach gefroren ist. Ja. Und auf der Straße gibt es keinen Schlaf, das sage ich auch immer. Die meiste Zeit war ich rastlos und ich bin eigentlich gelaufen. Ja, ich konnte das, ich war noch sehr jung. Das war für mich eigentlich nicht möglich, mich hinzulegen und jetzt erholsamen Schlaf zu haben, sondern ich war die meiste Zeit in Bewegung.
Und gleichzeitig sind Sie weiter in die Schule gegangen. Wie muss ich mir das konkret vorstellen?
Ja, da gibt es zwei ganz interessante Dinge. Also zum einen ist das, was ganz oft aufgezählt wird und sehr häufig auch so ganz oben, hey, das ist ja der Wahnsinn, da ist der obdachlose Junge, der geht zur Schule. Dann habe ich mal überlegt, nach 7 Jahren dachte ich so, hey, mir hat eigentlich noch nie jemand gesagt, dass es beeindruckend findet, dass ich die Straße überlebt habe. Aber egal, wo ich hingehe, die Menschen sagen, oh, das ist ja bemerkenswert, dass sie auf der Straße Abitur gemacht haben. Und dann habe ich tiefer darüber nachgedacht und da steckt natürlich eine Ideologie dahinter Und das ist die der Leistungserbringung in einer Leistungsgesellschaft. Guck mal, der Junge von der Straße, der hat sich doch angestrengt und dann hat er sein Abitur gemacht. Und inzwischen finde ich das sogar gefährlich, wenn Leute mir dafür so viel Anerkennung geben. Und ich glaube eben, wir müssen alte Narrative loswerden. Ja, wir müssen neue Geschichten erzählen. Und deshalb, ich gebe immer die Antwort, wenn man mich fragt, warum hast du denn dein Abi geschafft? Das war zum einen von Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 13.30 Uhr ein warmer, sicherer Raum. Das gab's sonst nicht. Und zum anderen, und das ist der tiefliegendere Grund, als Mensch, man muss irgendwie ein Teil von etwas sein. Ja, wir sind soziale Wesen, wir brauchen andere Menschen um uns herum. Und auf der Straße habe ich wirklich geglaubt, ich wäre nichts. Ich wusste aber, hey, solange ich weiter zur Schule gehe, so lange bin ich Schüler. Wenn jemand kommt, kann ich sagen, hey, mein Name ist Dominik, ich gehe zum Wirtschaftsgymnasium. Ich habe noch dazugehört. Und das war für mich so wichtig, dass ich so lange in die Schule gegangen bin, bis man mir mein Abschlusszeugnis in die Hand gedrückt hat. Aber es hatte nichts damit zu tun, dass ich jetzt gute Noten auf einem Blatt Papier abgedruckt haben möchte, sondern meine Geschichte ist eben die, ein Mensch braucht andere Menschen. Und in Zukunft können wir auswählen und uns entscheiden, welche Geschichten wir erzählen wollen.
Wussten Ihre Lehrer, wussten Ihre Mitschüler und Mitschülerinnen, dass Sie auf der Straße leben?
Ja, das wussten meine Lehrer. Von der ersten Schule dann wurde ich entlassen, weil man nur zur Schule gehen darf, wenn man eine Meldeadresse hat. Also nach ein paar Wochen haben die gesagt, du kannst hier auch nicht mehr zur Schule gehen. Mein Lehrer hat damals gesagt, ich war in der 10. Klasse, das war Realschulabschlussjahr, und er hat gesagt, ich habe 25 SchülerInnen, ich muss den Schulstoff voranbringen. Ich möchte, dass ihr alle durch die Prüfungen kommt. Ich kann jetzt nichts für dich tun. Dann nochmal zum Vertrauenslehrer, habe da gesessen, meine Geschichte wiederholt. Dann war auch Schulschluss, hat er gesagt, ich habe Feierabend, kann jetzt auch nichts mehr für dich machen. Und so wurde ich immer weitergeschickt. Und am Ende ist aber nie was passiert. Also es gab keine echte Hilfe.
Und doch gab es dann irgendwie wieder eine neue Schule, die sie aufgenommen hat. Weil sonst wäre ja wahrscheinlich ein, ich habe dann doch irgendwann das Abitur am Wirtschaftsgymnasium gemacht. Das wäre ja dann nicht möglich gewesen. Oder wie ist das dann möglich geworden?
Das stimmt. Dankbarerweise gibt es überall auch gute Menschen. Und da gab es eine Lehrerin, die wollte das nicht einfach so akzeptieren. Und die hat gesagt, ich kenne einen Schulleiter in einer anderen Schule, ich nehme mal da Kontakt auf. Und dann haben die da was für mich organisiert, dass ich dort weiter zur Schule gehen konnte und meinen Abschluss machen konnte. Und das hat natürlich viel geholfen. Aber am Ende des Tages waren es immer nur ein paar Leute, die was versucht haben. Und ich glaube, gerade bei Not ist es so, man geht immer eine Strecke. Ja, aber die meisten schaffen es nicht, die ganze Strecke zu gehen, bis man am Ziel ist, also aus einer Notlage es herausgeschafft hat. Und viele geben früher auf oder wagen gar nicht erst den Versuch. Und da würde ich uns allen einfach nochmal mehr Mut wünschen. Ich finde einfach einen 16-Jährigen sich selbst auf der Straße überlassen, wenn ich mir das heute vorstelle, dann finde ich das unglaublich. Und wir haben ja gerade gesagt, meine Geschichte ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Aber die Missstände, die sind bis heute dieselben. Und das passiert jeden Tag, es ist gang und gäbe.
Was war für Sie in den ersten Jahren die größte Herausforderung? Wobei Herausforderung klingt immer so schön. Man könnte auch sagen, was war das größte Problem beim Leben oder beim Überleben auf der Straße?
Der Hunger war krass. Ich war so hungrig, dass ich wahnsinnig geworden bin zum Teil. Das kann wirklich in den Wahn treiben. Ich bin dann irgendwann in Supermärkte rein und habe da Schokolade geklaut, weil ich brauchte Zucker. Ich brauchte das, um einfach wieder ein bisschen klarzukommen. Ich habe mich irgendwann konditioniert darauf, nur noch einmal in der Nacht zu essen, damit, wenn ich am Tag irgendwann wieder an diesen Punkt gekommen bin, wusste, bleib ruhig, du kannst dich noch auf was freuen. Heute Abend gibt es noch was zu essen. So habe ich mich dann selber eingestellt, also dann auf mein Überleben eingestellt. Da gibt es ganz viele Sachen, da bin ich einfach auch mit mir selber nur. Hunger sieht keiner um mich herum, meine leeren Taschen, dass da kein Cent drin ist, das sieht keiner um mich herum. Die Kälte, wenn ich friere in der Nacht, das sieht keiner um mich herum. Aber dann gibt es den einen Moment, der hat bei mir immer sehr gesessen, weil dann geht es nicht mehr um mich, sondern um die Wahrnehmung von anderen. Und auf der Straße war ich immer dreckig. Das ist ein Problem, das gehe ich mit mir an, aber da sind dann die Menschen. Ich hole an der Superkasse günstigstes Deo, eine billige Zahnpasta, eine günstige Zahnbürste, stehe damit, weil ich mich auch pflegen will. An einer Kasse, die Scheinwerfer strahlen. Ich schäme mich in Grund und Boden, weil ich so schmutzig bin. Die Menschen um mich herum in dem Moment gehen auf Distanz vor Ekel und Verachtung. Und ich sage, hey, ich würde ja so gerne, aber ich kann mich nicht waschen. Ich kann nicht einfach in ein Badezimmer gehen. Ja, ich scheiße manchmal in einen Hundepark und wische mir dann den Arsch mit Zeitungspapier ab. Und das größte Duschgefühl, das ich habe, ist, wenn irgendwo ein Sprinkler ist, der einen Bogen schießt und ich mich dann da irgendwie drunter wasche. Aber all das hat eigentlich mit Hygiene nichts zu tun. Und mich nicht waschen zu können, war das Schwierigste auf der Straße.
Ich würde gerne erste Musik hören, um danach darüber zu sprechen, dass Sie das Ganze ja auch noch schreibenderweise verarbeitet oder festgehalten haben. Sie haben sich drei Titel ausgesucht. Ein Lied von Aretha Franklin. Wollen Sie selber sagen, welches und warum Sie das ausgesucht haben?
Das ist auf jeden Fall ein Song, der mir gute Erinnerungen bringt an gute Tage, auch mit meiner Mutter, die ganz oft in der Küche stand und Aretha Franklin lief nebenher und sie hat mitgesungen und ich stand daneben und wir haben zusammen den Abwasch gemacht. Da musste ich noch auf so einem Schemel stehen, weil ich einfach noch ein kleiner Knirps war und ich fand immer den Soul schon schön und insofern begleitet mich das und bringt mir dann auch ein gutes Gefühl, weil es gab auch gute Tage und daran erinnert mich Aretha Franklin, The Natural Woman.
Looking out on the morning rain. To feel so uninspired, and when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind. You're the key to
das Gespräch auf Radio 3. Heute mit Matthias Bertsch und mit Dominik Bloh, Obdachloser, ehemaliger Sozialaktivist, Spiegel-Bestseller-Autor. Womit fühlen Sie sich denn am wohnsten, Herr Bloh? Mit welcher Kategorie oder Schublade?
Ja, das sind ja alles Begriffe, die mir jetzt zugeordnet wurden von außen. Plötzlich ist man jemand, ja, und wird betitelt und bezeichnet. Ich bin Schreiber und Geschichtenerzähler und das bin ich wirklich seitdem ich denken kann. Das erste Buch ist meine Biografie und dafür habe ich dann auch versucht, so weit zurückzugehen, wie ich konnte. Da gibt es so drei prägende Erinnerungen, die womöglich meine frühesten sind. Das ist einmal mein Stiefvater, der mich verprügelt mit einem Gürtel, wo so eine Adlerschnalle drauf ist. Das ist meine Mutter, die mir den Arsch versohlt auf dem Friedhof, auf dem Parkplatz dahinter. Und das ist, wie mein Opa mir Gute-Nacht-Geschichten vorliest. Märchen von Piraten oder WaldbewohnerInnen. Ich habe dann immer gewartet, bis er rausgegangen ist, habe die Decke über meinen Kopf gezogen. Ich hatte in meinem Bett Schreibkram und eine Taschenlampe. Dann habe ich die angeknipst und mein Heft aufgeschlagen und die Märchen nachgeschrieben in so Großdruckbuchstaben, wie ich halt als kleiner Junge schreiben konnte. Aber Schreiben begleitet mich tatsächlich mein ganzes Leben. Und wenn man mich fragt, was ich bin, dann ich bin Schriftsteller.
Ihr Opa, Sie haben ihn gerade erwähnt, der spielt ja eine wichtige Rolle. Das wird in beiden Ihren Büchern wird das ganz deutlich, dass der im positiven Sinne eine prägende Funktion hatte. Warum sind Sie denn damals nicht zu Ihren Großeltern geflohen?
Ja, das wäre natürlich schön gewesen für mich. Aber leider sind beide schon vorher verstorben. Ja, es sind die wichtigsten Menschen in meinem Leben. Ich habe das erste Buch ihnen gewidmet. Und ich bin mir auch sicher, dass sie über ihren Tod hinaus gewirkt haben. Ja, wenn ich auf der Straße war und dachte, du bist nichts, dann habe ich mich erinnert an meine Oma, an meinen Opa, die gesagt haben, du bist ein guter Junge und du kannst es schaffen. Und das hat, glaube ich, schon mir so viel gegeben in schwierigen Zeiten, dass ich eben nicht aufgegeben habe, sondern dann immer wieder weitergemacht habe für meine Großeltern.
Sie haben während dieser Zeit auf der Straße auch geschrieben. Wie muss ich mir das vorstellen? Wo haben Sie geschrieben? Was haben Sie geschrieben? Auf was haben Sie geschrieben?
Ja, das sind alles gute Fragen. Also Schreiben ist wirklich, das mache ich, seitdem ich denken kann. Und auf der Straße war es dann so, dass es schon auch Selbsttherapie war. Da habe ich so viele Erfahrungen gemacht, die ich irgendwie verarbeiten musste. Und mir hat es geholfen, das rauszukriegen, indem ich es einfach auf Papier bringe. Aber es ist eben nicht so, ich kann nicht einen Laptop aufklappen und da einfach reintippen. Also elektronische Geräte gab es gar nicht. Das heißt, auch immer nur Stift und Papier habe ich auch immer versucht mitzuhaben. Also habe ich auch in mein Pullover oder was ich so als Klamotte hatte eingewickelt, damit, wenn meine Tasche mal wirklich nass wird nach einer regensinnflutartigen Nacht, dass zumindest das trocken bleibt. Und ja, manchmal, weil die Straße, da verlierst du auch alles, waren die Blöcke und Hefte auch weg und dann waren es Kartons, Schachteln, einfach irgendwelche Zettelchen, wo ich Gedanken aufgeschrieben habe. Und gerade in der Nacht war das für mich eine wichtige Zeit und ich saß auf den Treppenstufen und die Straßenlaterne ist auch etwas, mit dem ich sehr verbunden bin. Das war dann sowas wie meine Nachttischlampe, unter der ich geschrieben habe. So lange, bis irgendwann die Hände gezittert haben, weil es war so kalt, dass ich dann irgendwann so dasselbe Großdruckbuchstabengekritzel hatte, wie als ich angefangen habe zu schreiben als Kind.
Sie hatten ja kaum eine Möglichkeit, Sachen mitzunehmen. Nun kann man, sage ich mal, 2, 3 Hefte oder Zettel, da kann man schon einige mit sich rumtragen. Hatten Sie die dann immer dabei oder wo haben Sie die dann deponiert, dass die dann quasi nicht irgendwann vielleicht auch geklaut wurden, klitschnass waren, nicht mehr lesbar waren oder einfach weg waren?
Ja, darauf muss man sich einstellen. Auf der Straße geht alles verloren. Das andere ist, das ist ein Leben in einer Tasche. All mein Besitz, all mein Hab und Gut war in einer Sporttasche drin. Ich habe die irgendwann organisiert, da gab es ein Fach, da habe ich Lebensmittel reingetan, damit, wenn da vielleicht irgendwas ausläuft oder eine Soße auskippt, dann kann die nicht die anderen Sachen berühren. Das Hauptfach war für Klamotten, Stift und Papier. Dann die ganz hintere Tasche war noch so für die letzten bürokratischen Papiere, die ich versucht habe mitzuschleppen. Und der wichtigste Gegenstand, den ich besessen habe, war das Bild von meiner Oma. Kurz bevor sie verstorben ist, waren wir nochmal alle zusammen und ich habe sie in den Arm genommen und davon gab es ein Bild. Und ich wollte das behalten, das war mir so wichtig. Aber auf der Straße geht alles verloren und eines Tages war dann auch dieses Bild weg, also ich habe viel im Kopf behalten auch und das Buch, da sind auch viele, viele Texte drin, die ich irgendwie schon mal verfasst habe, Jahre davor tatsächlich.
Haben Sie auf der Straße Freunde gehabt?
Ich hatte auf der Straße keine Freunde und es ist ja schön, dass ich auch immer lerne und inzwischen Menschen getroffen habe, die auf der Straße echte Freundschaften haben. Ich selber war erstens sehr jung, ja, und fand gar nicht irgendwie Gleichaltrige. Und das andere war aber auch das so Überleben, das ist auch ein Kampf. Ja. Und ich habe sehr oft mal Begegnungen gehabt, da hast du 2 gute Tage, aber dann ist da irgendwie eine Tasche mit Pfandflaschen, die umgerechnet 5 Euro wert sind. Und dann hört die gute Zeit auf, weil beim Überleben, da ist jeder gegen jeden und dann wird aus einem Menschen, mit dem man irgendwie sich gut verstanden hat, jemand, mit dem man jetzt streiten muss um diese Tüte. Und insofern solche Sachen wie Vertrauen aufbauen oder überhaupt sich treffen, verabreden. Ja, auf der Straße, da ist man immer unterwegs. Man findet meistens sein Gegenüber gar nicht mehr wieder. Das heißt, eine langfristige Beziehung führen, das sind alles Dinge, die auf der Straße herausfordernd sind. Und ich würde es immer eher beschreiben als Überlebensgemeinschaften. Ja? Geteiltes Leid ist halbes Leid und ich bin in einer Gruppe und man kann sich vielleicht unterstützen. Heute habe ich nichts zu essen bekommen, jemand anders hat 6 Käsebrötchen bekommen. Ja, dann teilt man sich das und am nächsten Tag fehlt jemandem vielleicht noch 50 Cent für ein Heißgetränk und dann sagt man, hey, du hast mir gestern ausgeholfen, heute helfe ich dir. Das, glaube ich, gibt es vermehrt, aber ich selber habe keine Freundschaften auf der Straße gehabt.
Sie waren ja auch einige Jahre eine ganze Menge in so einem Milieu, wo es um Prostitution ging, wo es um auch mit Drogen irgendwie dealen oder dass viele auch Drogen genommen haben und unterwegs. Also sag ich mal so rum, um dieses auch, was vielleicht hierzulande so, oh, Hamburg, Reeperbahn, St. Pauli, cool. Also das beschreiben Sie ja auch in Ihrem Buch. Das sind natürlich auch immer viele Touristen. War das für Sie ein Stück weit auch damals, irgendwo ist es auch cool? Oder würden Sie sagen, nee, also das ist sozusagen vollkommener Quatsch, weil ich in keinem Moment ich mich da irgendwie cool gefühlt habe.
Das würde ich sagen. Es gab keinen Moment, an dem ich mich cool gefühlt habe. Es gab kein Moment, an dem ich mich wirklich gut gefühlt habe. Und das ist schon wichtig, das nicht zu romantisieren. Da gibt es ja auch immer den Trugschluss, dass der Sommer irgendwie so viel besser sei. Und dann gibt es Menschen, die stellen sich das dann ein bisschen wie Campingurlaub vor, in der freien Wildnis draußen zu sein. Und dann ist das doch bestimmt romantisch und schön. Aber es ist, das habe ich gesagt, es ist Überleben. Das ist eins der, oder vielleicht ist es die härteste Sache, mit der man klarkommen muss, mit der man umgehen muss, um am Leben zu bleiben. Und das hat nie Spaß gemacht und das war nie cool. Und immer dreckig sein ist eben auch, es gehört dazu, das ist erst recht nicht cool.
Sie sind 2005 auf der Straße gelandet, weil von Ihrer Mutter rausgeworfen. 2015, 10 Jahre später, ist eine große Menge an Menschen nach Deutschland gekommen und viele davon, zumindest hatten sie keine Wohnung, ich spreche von den Flüchtlingen. Das hat mit dem, dass ein erster Schritt begonnen hat, dass sie von der Straße wegkamen, zu tun. Wie ist das gewesen? Wo ist da der Zusammenhang?
Das stimmt. 2015 war ein prägendes Jahr. Zum einen hatte ich so eine persönliche Entwicklung genommen, weil das ein Zeitpunkt war, wo ich dann wirklich gedacht habe, hey, ich bin 27, werde ich 30? Ich weiß es nicht. Und dann habe ich mich schon entschieden, das nochmal zu versuchen. Und einer der täglichen Wege ist eben zentral, also auch Hauptbahnhof. Und ich habe mich auf den Weg gemacht, bin die Treppen in der Wandelhalle hoch und plötzlich war ich da nicht alleine, sondern hunderte Menschen. Aber genauso wie ich gelebt habe, konnte ich da sehen, auf Isomatten, mit Schlafsack, mit nur dem, was sie am Leib getragen haben und noch einer Tasche vor Douglas. So, ich werde nie das Bild von dem Baby vergessen, was auf einem Karton vor dem Bodyshop lag. Und dann dachte ich, das ist mein Leben wiedergespiegelt. Aber die Menschen kommen aus Kriegsregionen. Ich kann die deutsche Sprache, ich weiß, wie man Anträge ausfüllt, ich weiß, wo es Essen gibt, ich weiß, wo man Klamotten bekommt. Ich kann was tun für die Leute. Und da habe ich mich dann schon animiert gefühlt und habe angefangen zu helfen. Und es gibt den Spruch, wer Gutes tut, bekommt Gutes zurück. Und ich glaube da auch wirklich dran. Und erst einmal haben sich durchs Helfen meine äußeren Umstände verändert und ich bin dann auch Menschen begegnet auf meinem neuen Weg, die bis heute auch Freunde sind und Menschen getroffen, die ganz viel für mich getan haben, unter anderem den Mann, der in der Kleiderkammer mit mir Hosen sortiert hat und ich habe ihm erzählt, so hey, ich komme hier jeden Tag her und versuche was zu tun für die geflüchteten Menschen und abends weiß ich aber nicht, wo ich hingehen kann und am nächsten Morgen bin ich wieder hier. Eine Woche später kam der Mensch und hat gesagt, ey, ich musste dich nochmal suchen und ich kann das nicht vergessen, unser Gespräch, mir geht's gut, ich bin reich, ich möchte dir jetzt helfen, kann ich für dich was tun? Und tatsächlich hat Bobby de Kaiser, so ist sein Name, ein ehemaliger Fußballprofi und Möbelmogul, dann mir eine Wohnung besorgt, ein Jahr die Miete bezahlt, dass ich wieder auf die Beine kommen konnte und so ist dann auch meine Straßenzeit 2016 vorbeigegangen.
Das erste Buch ist ja dann in Hamburg erschienen. Wie ist es dazu gekommen?
Wenn man sich dann entscheidet und seinen Weg geht, dann glaube ich, kommen die richtigen Menschen. Und natürlich war es zu der Zeit für mich ein Traum, irgendwo mal einen Verlagsleiter zu treffen. Aber die Umstände haben sich so ergeben, dass ich da auf einmal mit Stefan Krücken vom Ankerherz Verlag beim Essen saß und er mir erzählt hatte und er wusste so gar nicht genau, dass ich schreibe. Ich habe ihm das nur so gesagt. Dann hat er mir so ein DIN A4 Blatt hingehalten, hat da 4 große Zacken drauf gemalt, hat gesagt, ey, pass mal auf. So sieht ein Buch aus. Spannungskurve hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. 250.000 Zeichen, 50.000 Wörter. Wenn du mir in einem halben Jahr was gibst, dann schaue ich es mir an und wer weiß, vielleicht kann ich was für dich tun. Und das war so, klar, kann ich ein Buch schreiben. Und habe mich da ein halbes Jahr hingesetzt, habe ihm das gezeigt und 3 Monate später kam Unter Palmen aus Stahl.
Über das Buch und über das nächste, was jetzt gerade im Erscheinen ist, nämlich Die Straße im Kopf, werden wir gleich noch reden. Vorher hören wir noch eine zweite Musik und zwar Nachbarschaft von Desaster.
Mein Block fühlt sich an wie die Hölle. Die Leute hier kommen nicht voran, sind gefangen auf der Stelle. Oder ganz schnelle Welle, hoch zu den Sternen und dann in die Zelle. Es dreht sich um Papier, hier ist Hartz IV. Feuer am Herzen ist ausgebrannt, gefallen und nicht aufgefangen, weil die Volkswirtschaft nicht alle gebrauchen kann. Du hast ein Haus am Strand, Pläne sind aufgegangen. Der Typ auf der Treppe vom Haus gegenüber ist froh, wenn er trinken und rauchen kann. Und die Bild packt die Unterschicht in Sippenhaft, weil so ein Julian der Peach kein Gewissen hat. Das Sein bestimmt das Bewusstsein, mit Flinter am Kopf hat es Krieg gemacht.
Reeperbahn, 6 Uhr morgens, Hausbesuch vom BKA. Obdachlose neben Fußballerfrauen im Range Rover. Und die Bonzenpolitik scheißt auf uns und Seehofer.
Hab ich nie in mein Viertel gesehen!
Und jede Nacht geht's ab. Punks, ich sprügeln und fand, ja, es ist abgefuckt. Überleben von Hand in den Mund, Hauptsache schnapp gemacht. Stell dir vor, sie erkennen den Grund in meiner Nachbarschaft.
In meiner Nachbarschaft.
Sie hören das Gespräch auf Radio 3 heute mit Matthias Bertsch und Dominik Bloh. Schriftsteller, Autor, Sozialaktivist. Sie haben gerade so ein bisschen gewippt zur Musik. Wann haben Sie diese Musik gehört? In welchen Kontext und warum haben Sie sie ausgesucht?
Also erstmal schöne Grüße an Disaster. Ich glaube, es ist ein toller Künstler, der genau aus der Ecke kommt, wo ich unterwegs bin, auf St. Pauli, und da die Missstände in seiner Musik beschreibt und sozialkritisch ist. Und ich glaube, solche Stimmen brauchen wir in der Musik und nicht nur gerade im Hip-Hop dieses neue Gedudel. Hip-Hop ist eine Kunstform und ist auch immer Ausdrucksform von Menschen, die unterdrückt werden oder die Missstände erkennen. Und Hip-Hop begleitet mich wirklich auch schon seit meiner Kindheit. Ich weiß noch, dass ich irgendwie, ich glaube, ich war 8 Jahre alt, da habe ich im Fernsehen so rumgesappt und dann bin ich auf Viva hängen geblieben und dann kam da ein Song von Jay-Z, Hard Knock Life. Und das war halt das erste Mal, dass mich Musik berührt hat. Natürlich war ich immer irgendwo, habe ich Musik gehört, Helmut Lotti, lieben meine Großeltern, ja. Aber das hat mich nie irgendwie im Herzen angesprochen. Und da war aber direkt dieses, boah, das fühlt sich, da, ich fühle was, ja, ich fühle die Musik. Und dann musste ich auch meine Oma sofort überreden, zum Müller zu fahren und mir die CD zu kaufen. Und von da an war ich eins mit Hip-Hop. Und mit Sicherheit hat es auch ganz viel in meinem Schreiben Einfluss gefunden. Ja, ich habe eine Zeit lang sehr viel Gedichte geschrieben in Reimform und merke da natürlich auch, dass die Einflüsse mich bei meinem Schreiben auch entwickelt haben und auch zu meinem Stil, den ich heute habe. Denn wenn man mal meine Sachen liest, da verstecken sich hier und da auch immer ein paar Reime.
Das zweite Buch heißt Die Straße im Kopf. Wo ist die Straße in Ihnen?
Die ist überall. Also man kann mich angucken und man sieht es, wenn ich lache. Also man kann mir die Straße ansehen.
Also ich sehe da eine Zahnlücke, da würde ich jetzt vielleicht assoziativ dran denken oder vielleicht auch einen Vollbart. Aber ansonsten, ja klar, also man kann, aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, auf den ersten Blick sehe ich hier jemand, der auf der Straße lebt.
Das ist auch immer wichtig, dass man das vielleicht nicht gleich erstmal so einordnen sollte. Ich darf es aber so ein bisschen zwinkern sagen. Aber die Straße viel mehr im Kopf, deswegen ist sie eben nicht sichtbar, sondern sie ist in einem drinne. Und im Hip-Hop gibt es auch den Spruch, du kannst den Jungen von der Straße holen, aber die Straße nicht aus ihm. Wir haben gesagt, ich war mit 16, bin ich da rausgegangen. Ich bin wirklich erwachsen geworden auf der Straße. Das war 10 Jahre mein Leben. 10 Jahre war ich das gewohnt. Und insofern bleibt es natürlich. Und für mich ist das dann auch immer wichtig zu sagen, das Happy End ist eben nicht, jetzt einen Schlüssel zu haben und wieder den Zugang zu eigenem Wohnraum, sondern dann beginnt eigentlich das nächste Kapitel und deswegen auch das nächste Buch, was mein Ankommen beschreibt.
Sie beschreiben in dem Buch auch, dass Sie, was das erste Buch angeht, dann viel auf Lesereisen waren. Sie sind viel in den Medien rumgereicht worden. Sie sind teilweise dann auch auf irgendwelchen Galas oder sowas, sollten Sie Preise überreichen oder sowas. Das heißt, Sie sind zum Teil dann auch in schicken Hotels untergekommen. Sie haben eine eigene Wohnung gekriegt. Aber diese eigene Wohnung war eigentlich vollkommen leer, weil Sie nach wie vor auf der Matratze, auf dem Boden, in Ihrem Hoodie oder in dem Pullover geschlafen haben, meistens die Schuhe sogar noch angelassen haben. Warum hat sich so gar nichts, was das angeht, da verändert?
Also ich glaube wirklich so, wenn man einmal das verloren hat auch, ja, dann ist das alles etwas, was man ganz neu, also wenn ich etwas verlernt habe, dann muss ich es wieder lernen. Und das hat wirklich sehr viel Zeit gebraucht. Und gerade so ein Beispiel wie Schlafen war für mich, also erstmal ist es ja so, ich komme von der Straße, das heißt Überleben und nichts und vielleicht das Minimum. Dann kam ich in eigenen Wohnraum und erstmal ist das für mich mega, weil Elektrizität, fließendes Wasser, eine Heizung, die ich anmachen kann, das sind alles Dinge, die kann ich unglaublich wertschätzen. Das sind Dinge, wo ich sage, das ist alles, was ich brauche. Dafür bin ich dankbar. Aber das reicht noch nicht aus, um sich zum Beispiel wohlzufühlen. Und ich habe 2 Zentimeter über dem Asphalt geschlafen. Jetzt bin ich in dieser Wohnung und muss überlegen, reicht mir eine Matratze oder hole ich mir ein Boxspringbett, weil ich das eben aus diesen 4-Sterne-Hotels kenne, wo ich andauernd unterwegs bin. Und das musste ich alles erstmal herausfinden. Wie will ich wohnen? Und dann kommt der nächste Schritt. Ich habe dann lange überlegt, was ist eigentlich ein Zuhause? Und ich habe mich nicht zu Hause gefühlt. Und irgendwann nach ein paar Jahren habe ich so eine Mindmap gemacht. Da habe ich zu Hause hingeschrieben und dann mein erster Strich. Und dann war da Park. Und dann war mir klar, ey, ich bin immer noch. Und ich bin morgens, nachdem ich aufstehe, fahre ich auf den Kiez und bin in dem Park. Und ich bin da bis abends. Nur schlafen tue ich dann nicht mehr. Aber lange Zeit war mein gefühltes Zuhause nicht meine eigene Wohnung, sondern immer noch draußen. Und das alles musste ich umdrehen. Und deshalb, das hat auch wirklich 8 Jahre gebraucht. Und eine zweite Wohnung. Seit einem Jahr bin ich in einer zweiten Wohnung. Jetzt kann ich aber sagen, ich bin angekommen.
Haben Sie die zweite Wohnung im Unterschied zur ersten Wohnung, also die Sie ja wirklich als extrem mit der Zeit vermüllend beschrieben haben, haben Sie sich dann anders jetzt eingerichtet?
Ja, ein Glück. Ich habe die erste Wohnung, da bin ich am Ende verwahrlost und irgendwann war ich auch gar nicht mehr da und war lieber überall, statt dort zu sein. Dann ist es so, dass über Jahre ich gar nicht die Miete gezahlt habe, sondern ich durfte da gar keinen Mietvertrag haben. Da ist mein Verlag eingesprungen, hat gesagt, hey, wir mieten die Wohnung für dich an. Und nach 6 Jahren haben wir dann das beendet und mein Verlag hat dann mich als Nachmieter vorgeschlagen. Und das ist dann aber auch der Zeitpunkt, wo ich schon Bestseller-Autor bin und Bundesverdienstkreuzträger und ein geregeltes Einkommen habe. Und nichtsdestotrotz hat die Hausverwaltung auch gesagt, hey, nee, den nehmen wir nicht. Da hängt dann noch das Stigma des ehemaligen Obdachlosen dran. Vielleicht hätte ich da noch was machen können, aber spätestens dann, als ich wusste, hey, hier geht gar nichts mehr und jetzt muss ich auch noch in 3 Monaten raus, da sind dann alle Dämme gebrochen und eigentlich war dann nur noch die Panik, wohin? Und passiert es vielleicht wieder, dass ich raus muss? Und insofern musste ich da einen Abschluss finden und durch mein Netzwerk, also auch wieder durch Menschen, die in mein Leben getreten sind, habe ich einen Freund, der gesagt hat, hey, und es ist auch wieder jemand, der mehr Geld besitzt, in einer Villa wohnt und für seine Kinder damals eine Einliegerwohnung gebaut hat. Die sind mit 16 in die Wohnung gezogen, ich mit 16 raus. Jetzt bin ich bei denen in der Einliegerwohnung und manchmal kommen die Söhne zu Besuch und dann sitzen wir bei denen unten auf der Bank und dann gucken die, also der Sohn heißt Oskar, ich sag jetzt mal Oskar, wir sitzen da zusammen und dann gucken wir uns an, denken verrückt, wie unsere Leben gelaufen sind. Ne? Ich mit 16 in meine erste eigene Wohnung und du mit 16 raus und jetzt treffen sich aber die Wege hier und seit einem Jahr bin ich da und nein, da gibt's keinen Schnipselmüll, da gibt's nichts, was falsch läuft. Das ist jetzt der Ort, an dem ich mich wohlfühle und wo ich mein Zuhause habe.
Sie haben im Dezember 2022 das Bundesverdienstkreuz bekommen. Da werden wir gleich noch drüber reden, wofür. Diese Wohnungen, die Sie dann hatten und die Sie aber auch haben verwahrlosen lassen und wo Sie gar nicht selber die Miete bezahlt haben, das hatte ja damit zu tun, dass Sie unheimliche Gerichtsverfahren noch anhängig hatten und Schulden. Und gleichzeitig haben Sie ja manchmal ganz schön viel Geld verdient. Also jetzt deutlich mehr zum Beispiel, als ich verdienen würde in einem Monat. Wie ist das gewesen? Also warum haben Sie sich so schwer getan, das irgendwie zu regeln, zu sagen, oh ja, da sind noch Schulden, die ich abzahlen muss. Und dann ist es aber auch irgendwann gut und dann kann ich quasi sparen oder weiß dann, okay, ich habe so und so viel Geld und dann will ich selber einen Mietvertrag haben und nicht der Verlag macht das, weil es ja irgendwie schon auch was sehr Unselbstständiges ist. Und ich denke auf der anderen Seite, wenn ich mir so Sie anschaue, denke ich, na, Sie sind schon sehr selbstständig und irgendwo auch dieses, mein Leben ist mir doch wichtig.
Absolut. Ich wünschte, ich hätte das Wissen früher gehabt. Ich musste das jetzt auch wieder 8 Jahre erfahren, um an dem Punkt zu kommen. Ich habe auch wirklich nach wie vor nicht eine richtige Antwort darauf. Es ist immer nur, die Straße war da und das war mein Leben. Und es ist ganz einfach so, ich habe bis zu meinem 30. Lebensjahr noch nie eine Überweisung getätigt. Ich habe noch nie was im Internet gekauft. Das sind alles Sachen, mit denen ich habe keine Ahnung davon. Wenn dann noch das Geld woanders liegt und man gar keinen Überblick über seine Finanzen hat, dann wird es schwer. Und es ist auch so, ich kann eher anderen helfen. Ja, ich kann einen Duschbus initiieren.
GoBagno, da reden wir dann gleich noch drüber. Dieses
zum Beispiel, Projekt. Genau. Das ist eine einmalige Sache. Die gibt es auf der Welt nicht. So. sowas kann ich machen. Oder ich kann Zivilcourage zeigen, wenn ich Menschen sehe, die in Not sind oder in einer brenzligen Lage. Dann kann ich da hin und einschreiten, weil ich habe keine Angst davor und ich finde Mut. Wo ich aber dann weniger Mut habe und sogar richtig Schiss ist, so einen Briefkasten aufzumachen. Ja, 10 Jahre nicht erreichbar gewesen, einfach habe keine Post bekommen und dann bin ich da auf einmal und soll irgendwie das geregelt schaffen. Das alles habe ich nicht gut hingekriegt. Und für mich ist wichtig, das jetzt nochmal zu sagen, das mit der ersten Wohnung ist schiefgelaufen, aber ich schreibe das Buch auch, damit das ein Fall ist, im besten Fall, der nicht Angst macht, sondern der zeigt, was braucht es denn eigentlich zum Ankommen. Und ich glaube, dass die Unterstützung ganz, ganz dringend notwendig ist für Menschen, die aus so prekären Lebenslagen kommen. Wir können vielleicht später über Housing First sprechen. Ja, also ich wünsche mir schon, dass wir Menschen unterbringen, aber es braucht dann eigentlich noch eine Unterstützung. Und gerade dann, wenn dir die Post um die Ohren fliegt mit Gläubigerforderungen, die bis in die Zehntausende verlaufen, dann kann das einem wieder den Boden unter den Füßen wegreißen. Und insofern, auch das musste ich wieder ganz neu lernen.
Housing First heißt, die Wohnung ist das Wichtigste, alles andere kommt danach. Was muss passieren aus Ihrer Sicht, damit die Zahl der Obdachlosen und der Wohnungslosen geringer wird in Deutschland?
Tja, das werde ich verraten, wenn ich richtig mit Politik anfange. Aber also das Erste, das kann so nicht weitergehen. Ich war letzten Monat unterwegs auf Lesereise, war in vielen verschiedenen Orten. Ich glaube, in 3 Städten waren da auch die Bürgermeisterin, das waren an allen Orten Frauen. Und dann gab es eine Podiumsdiskussion und dann heißt es aus der Kommune, ja, wir können doch nichts tun, das Land ist zuständig. Und das Land sagt, ja, wir würden ja gerne, aber der Bund muss eigentlich die Verantwortung übernehmen. Und dann erinnert mich das an die Geschichte, wie ich das vorhin erzähle, das Kinder- und Jugendnotdienst sagt, das Jugendamt, da musst du hin und das Jugendamt sagt, die Familienbehörde ist zuständig. Das sind Ausreden. Ja, das ist immer bla 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 und dann sagen die Leute, ja, wer soll das alles bezahlen? Und ich spreche mit den Leuten, ich sage 5 Minuten vorher, geschätzt kostet ein Mensch ohne Obdach der Kommune im Jahr zwischen 30 und 50.000 Euro. Mit allen Kosten, die man so einberechnet, das ist eine faktische Zahl. Ja, die ist erhoben, die ist da. Dann heißt das ja, wie sollen wir das bezahlen? Wie sollen wir die Wohnung bezahlen? In meiner Rechnung ist, wenn man jemanden eine Wohnung und wenn es nur eine Einzimmerwohnung ist und jemand noch dazu eine soziale Beratung bekommt, dass man mit der Hälfte des Geldes auskommen könnte, die andere Hälfte spart und anderswo gut einsetzen kann und das ein Gewinn wäre. Ja, aber es wird geredet, aber es wird nichts gemacht und wir müssen ans Machen kommen. Ja, und die Wohnkrise ist sehr viel größer und ich habe immer das Gefühl, Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit wird gerne abgegrenzt behandelt. Aber das gehört in den Bereich Wohnen und das rückt in die Mittelschicht vor. Menschen haben Angst, in Großstädten gerade nicht mehr ihre Miete in ein paar Jahren zahlen zu können. Und insofern, das, was wir ganz dringend brauchen, ist bezahlbarer Wohnraum für alle. Und wir brauchen eine klare Vision, wie wir in 20 Jahren wohnen wollen. Ja, ich habe das Gefühl, so Wohnen ist Ware geworden, Wohnen ist Wirtschaftsgut geworden, aber es ist Sozialgut. Ja, und uns fehlen 900.000 Sozialwohnungen schätzungsweise bis 2027. Die Bauministerin steht dann da und sagt, ja, ich baue 400.000 Wohnungen im Jahr, 100.000 davon sozial. Und wenn man dann auf die Zahlen guckt, dann sind wir davon Welten entfernt. Und das heißt, die Problematik wird nach wie vor eher verwaltet, als dass wir systemisch denken und wirklich an die Ursachen gehen.
Wenn Sie dann auf irgendwelchen Empfängen sind, vielleicht auch einen Preis übergeben und dann so klar ist irgendwo, Dominik Bloh wird hier ein bisschen auch als unser gutes Gewissen, so nenne ich es mal, Sie nicken, genau, genommen. Wie geht es Ihnen dann mit diesem Widerspruch oder mit diesem Spannungsverhältnis?
Also zum einen versuche ich das immer zu etwas Positivem zu nutzen, die Plattform, die ich bekomme. Natürlich soll das nicht irgendwie darstellerisch sein und ich achte darauf, dass man das nicht sagt, hier der ehemalige Obdachlose und jetzt so. Das finde ich nämlich auch dann oft gestellt und da wird man auf so ein Podest gehoben, obwohl die Menschen ja einen sonst niemals angeguckt hätten. Und das andere, ich glaube schon, es ist ein strukturelles Problem in unserer Gesellschaft und Wohnen hat einen Status erlangt. Ich meine, wenn ich mich auch in meinem Umfeld umhöre, dann sind auch andere auf Wohnungssuche und dann heißt es, ich möchte möglichst viel für möglichst wenig. Das ist das Prinzip einfach, wie Menschen denken. Und natürlich, und deshalb auch wieder Denken kann strukturell durch Gesetze bedingt werden, aber als allererstes müssen wir unser Denken wieder ändern. Ja? Und dann kann man ins Handeln kommen und deswegen Narrative auserzählen. Und vielleicht ist auch wirklich dann das Narrativ vom Reihenhaus an der Zeit, auserzählt zu werden. Aber dazu muss man dann auch attraktive Angebote machen. Ich glaube, da muss man in einen ehrlichen Diskurs gehen. Aber ich glaube, dass auch Menschen, ich nehme jetzt mal das Wort Verzicht, verzichten würden, wenn man das große Ganze sieht. Aber wenn man da einfach nur mitbekommt, ey, ich habe das Gefühl, in meiner Gegend werden nur Hotels hochgezogen mit 4 Sterne und ansonsten auch Immobilien nur im Luxussegment und ich und meine Freunde, wir alle wissen irgendwie nicht, wo wir wohnen können, dann verstärkt es ja das Problem. Und insofern, wir brauchen jetzt eine Vision und dann geht das von uns Einzelnen aus, die wirken können, indem wir neu denken, wie wollen wir wohnen, aber dann, dass das eben auch mit den richtigen Rahmenbedingungen von der Politik aus umrissen wird. Ganz in Haft nehme ich aber trotzdem auch die Wohnwirtschaft, ja, die einfach profitorientiert arbeitet und für mich einfach zu wenig dem Allgemeinwohl dient.
Sie könnten ja in die Politik gehen, aber Sie haben sich erstmal entschieden, vor ungefähr 5 Jahren das Projekt Go Banjo ins Leben zu rufen, also Duschbusse, das sind glaube ich 3 in Hamburg, wo eben Obdachlose für 20 Minuten Wasser, eine Toilette, die Möglichkeit sich zu duschen bekommen. Warum war Ihnen das so wichtig?
Ja, wie schon vorhin auch erwähnt, das war das Schwierigste für mich, mich nicht waschen zu können. Und ich wusste immer, wenn es mir mal besser geht, dann vergesse ich nicht, wo ich herkomme und ich wollte was zurückgeben. Und auf der Straße hatte ich schon die Idee, dass ich schäme mich so und dann heißt das immer, hier sind doch Anlaufstellen, da musst du doch nur hingehen. Aber wenn man sich schämt, dann ist man eher so, dass man sich versteckt und noch mehr isoliert ist. Und dann dachte ich, ey, ist doch eigentlich, wenn es was Mobiles gäbe, weil Menschen auf der Straße sind eben auf der Straße und dass man da die Möglichkeit hätte zu duschen, im Anschluss ein frisches Paar Klamotten bekommt und dann wäre ich mir sicher, ich würde mich dann besser fühlen und könnte vielleicht die nächsten Schritte gehen. Und jetzt ist seit 2019 der Duschbus auf den Straßen Hamburgs mit 3 voll ausgestatteten Badezimmern, Toilette, Waschbecken, Spiegel, Dusche, alles, was es braucht, unterwegs. Ich glaube, es sind knapp 30.000 Duschen bei uns angegangen. Und ich finde, es ist wichtig, wir dürfen nicht systemerhaltend sein. Aber weil es ein menschliches Grundbedürfnis abdeckt, habe ich das Gefühl, das ist Hilfe zur Selbsthilfe. In dem Moment, wo man sich wohler fühlt, kommt ein Stück Selbstbewusstsein und dann findet man den Mut, zum Bewerbungsgespräch zu gehen, weil da so ein Aushängeschild ist. Oder ich stelle mich an in die Besichtigung zur Wohnung, wo 40 andere Menschen aufstehen, aber jetzt klar ist, ah, das ist hier nicht der verwahrloste Penner, sondern hey, ich bin einfach jetzt da. Und insofern kommen ganz viele Menschen auch nach einer Weile zu uns und sagen, hey, ich brauche euch nicht mehr. Danke, danke, danke. Durch die Dusche habe ich einen Weg geschafft und jetzt geht es mir besser.
Haben Sie denn heute noch Kontakt zu den Menschen, mit denen Sie vor 10 Jahren in Hamburg auf der Straße zusammengelebt haben? Und ich gehe halt doch zu diesen Leuten, wo ich früher auch war.
Ja, man ist sich definitiv nicht fremd. Da sind ganz viele Leute von früher, die ich auch noch kenne und das eine war für mich immer eine Sorge, dass die Leute dann vielleicht irgendwie neidisch sind oder Missgunst haben, dass ich jetzt durch das Leid und ich habe das jetzt nicht mehr, aber ich spreche auch immer noch über Menschen ohne Obdach, ausnutze und am Ende profitiere davon, weil ich eben ein nettes Leben habe, dann in Berlin abhänge. Da hatte ich Angst und das komplette Gegenteil ist der Fall. Da kommen Menschen und sagen, ich habe dein Buch gelesen. Manche kommen zu mir und sagen, ich benutze dein Buch, um Deutsch zu lernen, um besser zu werden. Andere kommen und sagen, ich bin so froh, dass es einer von uns geschafft hat. Und das gibt mir die Kraft, weiterzumachen. Und ich habe Hoffnung, dass es auch noch für mich anders werden kann. Und das ist, glaube ich, der schönste Erfolg, den es gibt, wenn man andere Menschen inspirieren kann.
Hallo, wir sind am Ende der Stunde. Ich könnte noch deutlich länger mit Ihnen sprechen, aber die Zeit ist vorbei. Herzlichen Dank, dass Sie ins Studio gekommen sind.
Vielen Dank.
Das war das Gespräch heute mit Dominik Bloh, der uns Einblicke in sein Leben gewährt hat. Vom Tellerwäscher zum Millionär lautet die Erfolgsgeschichte, die in den USA gern erzählt wird. Bei Dominik Bloh könnte sie ungefähr so lauten: Vom Obdachlosen zum Bestsellerautor, der für sein Projekt Go Banjo, ein Duschbus für Obdachlose, das Bundesverdienstkreuz erhalten hat. Aber ganz so einfach ist es natürlich nicht, das haben wir gerade gehört. Nachlesen können Sie seine Geschichte in den Büchern Palmen aus Stahl von 2017 oder Die Straße im Kopf, das vor wenigen Tagen erschienen ist. Und nachhören können Sie dieses Gespräch im Netz, in der ARD-Audiothek oder auf der Seite von Radio 3. Am Mikrofon verabschiedet sich Matthias Bertsch. Ich sage danke fürs Zuhören. Und vor den Nachrichten hören wir noch Congratulations des amerikanischen Rappers Post Malone.
My mama calls, see you on TV. Sunset shit done changed ever since we was on. I dreamed it all ever since I was young. They said I won't be nothing. Now they always say congratulations. Worked so hard, forgot how to vacation. They ain't never had the dedication. People hate and say we changing, look, we made it.